Herzlich willkommen bei einer weiteren Celebration, Video-Celebration. Freut mich sehr, dass ihr dazu geklickt habt. Wir starten mit einer neuen Serie, die heisst Words, wie die Bibel dich inspirieren kann. Es hat nichts mit dem Words zu tun, von Microsoft, das ihr kennt. Es hat wirklich mit der Bibel zu tun, aber weitere spannende Aspekte verrate ich jetzt nicht. Das hören wir jetzt vom Alan Cereghetti. Ich freue mich mega, dass mein Mann die erste Predigt von dieser Serie hat.
Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite. Danke dir, Steffi, für die Moderation. Und wie gesagt, es ist nicht nur eine weitere Video-Celebration. Es ist die erste Video-Celebration, wo Hauseigen vom ICF Startup Altdorf gemacht ist. Weil den letzten Monat haben wir das zusammen mit dem ICF Luzern Video-Celebrations angeboten. Jetzt haben wir das mit eigenen Kräften ermöglicht. Und ich sage immer, hinter einem starken Pastor stecken starke Techniker. Und an dieser Stelle möchte ich ganz besonders auch Dave Schuller und Kai Infanger danken für ihren Einsatz. Ja, genau. Immer wieder werde ich gefragt, wie geht es weiter, wann treffen wir uns wieder? Der Punkt ist, Stand heute, 2. Juni, wir nehmen das ein paar Tage voraus auf. Ihr seht es so aus, dass wir wollen, ab dem 21. Juni eine Open-Air-Celebration anbieten, draussen auf dem Parkplatz, neben dem Hoch 3. Das ist aber noch nicht spruchreif, wenn man das noch mit Bewilligungen und mit einem Konzept vereinbaren. Aber es wäre unser Wunsch, dass wir bis zur Sommerpause jeweils Open-Air-Celebrations machen könnten. Genau, ihr werdet da von meiner Seite auf allen Kanälen auf dem Laufenden gehalten, wie das weitergegangen ist und ob das dann an den Boden kommt. Heute ist ja, wie gesagt, der 14. Juni, wo das ausgestrahlt wird. Es ist auch Paladina-Zeit. Wir haben das darum auf den 21. den Start wieder geschoben und nicht schon auf den 14., was ja möglich gewesen wäre, um an den Leuten, die am Paladina-Weekend sind, im Tessin, dass sie dann auch dabei sein könnten, wenn man wieder startet. Also falls du vom Paladina sogar einklickst, dann wünsche ich dir ganz herzliche Grüße ins schöne Tessin. Gut. Steffi hat schon angesagt, wir starten eine neue Serie über die Bibel. Und es ist ja noch spannend, wieso diese Serie, wieso über die Bibel eine Serie machen gerade jetzt. Erstens mal haben wir das schon weitaus vorher definiert, dass wir als letzte Serie vor der Sommerpause die Word-Serie über die Bibel werden durchführen. Und ich bin einer, die mich kennen, wissen, dass ich gerne Struktur und in diesen Zeiten, wo die Struktur so durcheinander geschüttelt wurde, ist es gut, sich an der Struktur zu halten. Aber darüber hinaus ist es eben auch so, dass wir, wie auch schon gesagt haben, dass medial ist der Coronavirus derart, immer noch derart stark im Fokus, dass wir mit der Predigtserie das nicht explizit auch noch weiter vertiefen wollen. Das kommt vielleicht in den persönlichen Beispielen immer wieder mal vor, aber wir drehen uns um die Bibel. Wir drehen uns darum, wie kann uns das Buch immer wieder neu inspirieren. Weil ich weiss nicht, was deine Geschichte mit der Bibel ist. Ich weiss nicht, ob du schon jahrzehntelang vielleicht im Glauben bist und die Bibel in- und auswendig kennst. Oder ob das für dich ein sperriges Buch ist, ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass es eine Serie darf sein, die dir einfach wieder neu inspirieren kann und wieder neu aufzeigt, wie gewaltig das Buch eigentlich auch ist. Und ich habe eine Bibelstelle, die ich immer wieder mega stark finde, steht im Psalm 119. Dort steht, dass der Wunsch nach dem Studium der Schrift so süß ist wie ein Honig. Ich persönlich habe Honig mega gern. Und die glückliche Fügung ist, dass ich immer wieder Honig geschenkt bekomme. Was sehr eine gute Sache ist. Und wie gesagt, Bibel lesen ist auch etwas, wie zum Beispiel das Gebet, etwas ist, das man auch als Pflichterfüllung auch lösen kann. Mein Wunsch aber ist, dass Bibel lesen für dich oder das Beten nicht einfach eine Pflichterfüllung ist, wenn man es halt macht, was Tradition ist, was halt zum christlichen Knie gehört, sondern es etwas ist, was du so gerne hast, wie für mich ein Honig oder ein Honigschnitten zu essen. Es soll dir Freude auslösen. Es soll dich gelusten danach. Das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel. Wir werden auch sonst viele spannende Themen zum über die Bibel herausfinden in dieser Zeit. Einfach den neuen Impuls, einfach die Bibel neu besser zu verstehen oder auch schwierige Stellen über die Bibel. Was bedeutet das? Was macht das mit dir? Und es soll auch eine interaktive Serie sein. Falls du schwierige Stellen hast von der Bibel oder Stellen, wo du keine Ahnung hast, wieso das so steht, wieso das so geschrieben wird, dann bitte komm das, schick mir das, mail mir das, schick mir das per Briefpost, Brieftube, wie immer auch, lass zu mir herankommen. Ich tue das sehr gerne in eine der verschiedenen Predigten einbauen. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, um ein spannendes Thema, finde ich. Es geht um die wissenschaftlichen Fakten der Bibel. Weil sehr oft wird die Bibel auf der emotionalen Schiene erklärt. Also die Bibel, dir gefällt die Bibel, was sie dir zusagt, was sie dir moralisch hilft, was sie dich ermutigt oder tröstet oder sonst erfreut. Aber auch hat die Bibel noch so viel mehr auf dem Kasten. Die Bibel hat so viel mehr wissenschaftlich und historisch, verhebt sie so viel mehr, als uns bewusst ist. Das ist mir allfällig durch die Predigtvorbereitung einmal mehr eingefahren. Und das wollen wir miteinander teilen. Und zwar möchte ich das mit drei Unterpunkten dir erklären. Erstens mit den Abschriften. Zweitens mit den historischen Punkten. Und drittens mit den Prophetien, die sich erfüllt haben. Anhand von diesen drei Parametern werden wir sehen, dass die Bibel dem wissenschaftlichen Kontext durchaus Bestand hat. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, mit den Abschriften. Nein, vorher noch ein Vers, wo ich noch sehr passend finde zum Ganzen. Zwar schreibt der Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus Folgendes: Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also Gott sagt höchstpersönlich, dass die Bibel ist wie ein verbriefter Liebesbrief an jeden einzelnen Mensch. Es ist das Höchste. Und damit tut er eine sehr grosse Fallhöhe von dieser Bibel aufzeigen. Und das hat auch zur Folge, dass die Bibel immer wieder auch sehr kritisch angeschaut wird. Ich finde, das ist legitim, ich finde das nicht verkehrt, im Gegenteil. Aber wir werden jetzt durch die Predigt hören, wie gesagt, dass die Bibel dem wissenschaftlichen Verhältnis durchaus standhalten kann. Zum ersten Punkt zu den Abschriften. Ihr kennt vielleicht das Telefonspiel. Du sagst, es ist eine grosse Gruppe und du sagst am ersten einen Begriff und am Schluss kommt etwas ganz anderes dabei raus. Ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal gespielt habe, war im ISF Herbstcamp, letztes Jahr in Spanien. Ich habe mir ein sehr einfaches Wort eigentlich ausgewählt, aber es ist dennoch ein kreuz anderes Wort gekommen. Und ich finde es auch darum cool, so coole Spiele erwartet ich im ISF Herbstcamp dieses Jahr. Genau, so habe ich auch wieder eine sehr gute Art gefunden, Werbung machen für unsere Camps. Genau, unser Herbstcamp in der Toskana. Aber zurück zu dem Ganzen. Die Bibel hat immer wieder die Kritik, hey, da ist so viel Zeit vergangen, seit es passiert ist. Das ist durch so viele Hände, durch so viele Abschriften, das ist doch wie beim Telefonspiel. Wie kann ich das entkräften? Man kann die Bibel vergleichen. Die Bibel ist ein antikes Buch, ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Wir wollen jetzt mal den Vergleich mit anderen bekannten antiken Schriften machen. Weil was bei den Abschriften zentral ist, erstens mal, je mehr Abschriften, und je schneller nach dem Original die erste Abschrift ist, desto wissenschaftlich glaubwürdiger ist es. Wir fangen mit der ersten Abschrift an, die ich hier ausgewählt habe. Der Gallische Krieg vom Kaiser Cäsar. Hat nichts mit Asterix zu tun, mit Gallier, sondern einfach der Cäsar, der da die Expansionen gemacht hat, unter anderem eben auch in Gallien. Das Original ist 50 vor Christus geschrieben worden. Also sehr nahe bei der Bibel. Dann die erste Abschrift ist 900 nach Christus. Also fast 1000 Jahre dazwischen. Von dem bekannten Werk gibt es gerade mal 10 Abschriften. Nehmen wir eine andere Abschrift. Die Ilias vom Homer. Vom Homer, nicht vom Homer Simpson. Genau, vom Homer, so die Reise, die Odyssee vom Homer. Die ist 800 vor Christus geschrieben worden. Und die erste Abschrift ist 400 vor Christus verfasst worden. Also es ist nur noch Anführungsschluss, nur noch 400 Jahre dazwischen. Und es gibt da auch deutlich mehr Abschriften als jetzt vorher, der Gallische Krieg, nämlich 643. Es gibt noch mehrere andere bekannte antike Bücher von Plato, Aristoteles, die zwischen den 10 und 643 sind. Aber jetzt, wenn wir uns auf die Bibel fokussieren, einfachheitshalber jetzt da nur mal auf das Neue Testament. Das Neue Testament ist zwischen 50 und 100 nach Christus verfasst worden. Die erste Abschrift ist datiert auf das Jahr 125 nach Christus. Also wenige Jahrzehnte nach dem letzten Text. Von den Abschriften, von der Anzahl im griechischen Text sind das 5686. Und gesamtsprachlich, also in allen Sprachen, sind das 19.282. Also das Verhältnis ist frappant höher. Jetzt die antiken Bücher, die ich vorher erwähnt habe, ich wüsste keinen, der das aktiv bestreitet, dass die Sachen nicht so passiert sind. Die sind unbestritten. Aber die Bibel, die derart sehr viel mehr Abschriften hat, in so viel kürzerer Zeit, ist immer wieder im Kreuzfeuer. Das bedeutet aber nicht, dass immer wieder alles fehlerfrei ist und dass nicht bei den Abschriften auch Fehler passieren können. Aber dennoch ist es so, dass kein Buch von der gesamten Antike aufgrund von seiner Quellenlage derart gut belegt ist wie bei der Bibel. Und zwar kann ich das auch untermalen mit einer sehr eindrücklichen Geschichte. Und zwar mit dem Fund von der Qumran-Rolle. Und neben dem sensationalen Fund gibt es eine spannende Vorgeschichte. Und zwar hat damals, 1947, ist das ein paar Jahre her, hat ein junger Hirtenbub in dem Gebiet, wo die Qumran-Höhle war, hat dort gehirtet, hat Schaf gehirtet. Das ist allweg nicht immer sehr spannend. So hat er den spannenden Zeitvertrieb gehabt, Steine in die vielen Höhlen, die es dort hat, zu schiessen. Und irgendeinisch hat es ganz anders stöhnt als sonst. Es hat so metallisch stöhnt. Und seine kühnsten Träume, einen Schatz zu finden, hat sich dann erfüllt, als er dann tatsächlich in die Höhle hineingestiegen ist und eine Truhe dort hineingefunden hat. Als er dann mal den Deckel aufgemacht hat und es hat auch Pergamentrolle drin gehabt, ist er enttäuscht gewesen. Gleich aber hat er die Truhe dann ins Dorf gebracht. In dem Dorf war man ratlos, was man mit diesem Pergament macht. Aber zum Glück, bevor da irgendjemand ein Feuer daraus gemacht hat, hat einer gesagt, ja, weißt du, lass uns die nach Jerusalem bringen. Es könnte noch sein, dass es wertvolle Schriftstücke sind. Und in Jerusalem war man zuerst fast ein bisschen überfordert, ja, was bedeutet das, was ist das alles? Bis ein Forscherteam erkannt hat, was für einen unermesslichen Wert die Schriftrollen sind. Weil es ist Gesamtausgabe vom ganzen Buch Jesaja. Das zweitlängste Buch der Bibel. Wo über 2100 Jahre in dieser Truhe waren. Und jetzt hat man die wunderbare Möglichkeit gehabt, um zu sagen, ja, man hat jetzt endlich ein Original gefunden. Und man kann es jetzt mit den Abschriften vergleichen. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, ja, das Original ist verschwunden. Man weiss nicht recht, das ist glaube ich schon richtig so, es hat ja so viel. Jetzt haben wir schwarz auf weiß Original vor einem und man kann es mit der Abschrift abgleichen. Und wie es Resultat ist, möchte ich dir ein Zitat von einem Forscher vorlesen. Der Forscher Bernick sagt, aber es ist doch bemerkenswert, dass trotz der vielen Veränderungen des Textes in der langen Reihe von Abschriften unser heutiger Jesaja-Text noch fast unverändert so ist wie jener, der vor 2100 Jahren im Qumran aufgeschrieben wurde. Sogar die Einteilung der Kapitel, die durch die Zeilenabstände markiert werden, entspricht fast immer derjenigen der Bibel. Also bis in die Details, bis in die kleinsten Details mit den Zeilenabständen stimmt da überein. Das finde ich schon äußerst bemerkenswert. Kommen wir zum zweiten Punkt, zu den historischen Punkten. Oder wie ich es mit dem Zungenbrecher nenne, die Archäologie. Ich will das noch ein paar Mal sagen müssen, ich finde das nicht ganz so einfach. Genau, die Archäologie. Ich weiß, ob du John Grisham kennst oder Dan Brown. Die Schriftsteller, die bekannten Schriftsteller, tun sehr gerne Fakten und Fiktion miteinander vermischen. Gern manchmal ganz bewusst. Beispielsweise Dan Brown, der Da Vinci Code, wo der Dan Brown Jesus eigentlich eine Affäre bzw. sogar eine Frau und eine Familie unterstellt. Und wo dann da der Protest von den Christen immer grösser geworden ist, hat dann schon gesagt, hey Leute, es ist fiktiv. Das ist nicht wissenschaftlich, es ist rein fiktiv, beruhigt euch. Und das ist etwas, wo an der Bibel immer wieder auch unterstellt wird. Weißt, wissen ihr, die Sachen, die stimmen, das sagen dann mal, das sind Fakten. Und die Sachen, die nicht stimmen, ja, weißt, es ist Fiktion, das ist nicht so ernst gemeint, das muss man allegorisch verstehen, dies und das und alles. Und wichtig ist, aus wissenschaftlicher Sicht ist, man kann nur etwas belegen oder verneinen, wenn man es gefunden hat. Also erst wenn man etwas findet, ob das eine Stadt ist, ob das eine Inschrift ist, eine Münze oder eine Rolle, wie jetzt im Fall von Qumran, kann man sagen, hey, das verhebt nicht mit dem Rest der Bibel oder es deckt sich mit dem, was die Bibel sagt über sich. Mit all diesen historischen Zahlen, Namen, Titel, Beschreibungen. Also es ist unfair, über Sachen, die nicht entdeckt worden sind, mutmassen. Man kann wissenschaftlich erst Ja oder Nein sagen, wenn man etwas gefunden hat. Und ich möchte euch fünf Beispiele zeigen, wo Sachen gefunden worden sind. 3 aus dem Alten Testament und 2 aus dem Neuen. Jetzt erst aus dem Alten Testament ist die Stadt Ur. Genau, nicht Uri, sondern die Stadt Ur, wo der Hiob herkommt, wo der Abraham auch ein Zeitlich war, eine in der Bibel präsente Stadt, wo man aber erst vor einem Zeitlich gefunden hat, gemerkt, hey, mal, es ist deckungsgleich mit dieser Stadt vom Alten Testament. Das Zweite ist die Spuren vom Volk Israel während ihrer 430 Jahre Sklaverei in Ägypten. Man hat lange da vergeblich gesucht, nichts gefunden, aber gesagt, hey, das sind so viele Jahrhunderte gewesen, das ist so eine eindrückliche oder krasse Zeit für das Volk, wieso findet man da keine außerbiblische Quellen? Bis man vor einem Zeitli Quellen gefunden hat, dass das Volk tätig war in der Sklaverei. Es ist sogar so weit gegangen, dass man auch herausgefunden hat, dass es mal eine Zeit gegeben hat, wo ein Hebräer eine höhere Position hatte, ein Stellvertreter sogar war vom Höchsten, vom Pharao. Wo ja dann wieder deckungsgleich wäre mit dem Josef, der aufgrund von Umständen, die in der Bibel beschrieben werden, zum Stellvertreter vom ganzen Reich Ägypten aufsteigt und sozusagen die zweite Kraft vom ganzen Königreich damals war. Und das Letzte, das Stärkste finde ich, und da gehen wir jetzt wirklich ein bisschen, in die Advanced von der Bibel, der König Belsazar. Ich weiß nicht, ob der König Belsazar etwas sagt. Der König Belsazar ist der vierte König, wo der Prophet Daniel über sich hatte. Prophet Daniel, wo ganz am Schluss im Alten Testament erwähnt wird, ein sehr prophetisch veranlagter Prophet. Auf jeden Fall hat die anderen 3 Könige vor dem Belsazar sind bekannte Könige gsi von dem babylonischen Weltreich. Also zum Beispiel ein Kyrios, ein Darius. Der dritte kommt jetzt nicht in den Sinn, aber es war auch ein Bekannter. Über die hat man da recht schnell und recht viele außerbiblische Quellen gefunden. Aber über den Belsazar hat man nichts gefunden. Ich denke, super, die 3, das stimmt, aber der 4, das geht nicht auf. Man findet da nichts. Und über einen babylonischen König nichts finden, das war ein Weltreich. Hallo. Aber vor ein paar Jahren hat man eine Inschrift gefunden, wo der Belsazar tatsächlich auftaucht. Jetzt wird es aber noch spannender, weil wenn du Bibel fundiert bist, weißt du, dass der Belsazar der König war, wo dann plötzlich an einem Fest eine Inschrift an der Wand gestanden ist, gewogen und für zu leicht befunden. Das ist nicht besonders ermutigend, im Gegenteil. Also die Inschrift hat damals angezeigt, dass der Belsazar nicht ein offizieller König war. Er war ein Stellvertreter. Und zwar ist sein Vater mutmaßlich, Oder höchstwahrscheinlich ist er über eine lange Dienstreise ist er weggegangen. Und in dieser Zeit, in diesen Monaten oder Jahren, das weiss man nicht so genau, auf jeden Fall war er als Stelle von seinem Vater am Königshof gewesen. Aber nicht fix, sondern wie so ein bisschen halt stellvertretend. Und dann macht es auch noch mehr Sinn, dass man dann sagt, ja, entweder langt das in dieser Stellvertretung oder eben, wie in seinem Fall, eben leider nicht. Aber der Belsazar hat es gegeben, der war König, aber nicht König wie die anderen, ein fixer König, sondern man nimmt sehr wahrscheinlich halt, dass es ein stellvertretender König war. Ich habe noch ein anderes Zitat gefunden zu diesen ganzen Punkten, und zwar von Nelson Glück. Nelson Glück, ein lustiger Name, genau. Auch ein Forscher, der rund um die alttestamentlichen Funde Folgendes geschrieben hat. Tatsächlich soll es jedoch kategorisch festgestellt werden, dass es keine archäologische Entdeckung jemals auch nur einer einzigen biblischen Aussage widersprochen hat. Es wurden Trefferlisten archäologischer Befunde aufgestellt, die in groben Umrissen wie in exakten Details die Aussagen der Bibel bestätigten. Also wirklich ein Ritterschlag, dass wenn man etwas findet, ist es in grosser Anzahl deckungsgleich mit dem, was die Bibel tausende von Jahren voraus schon gesagt und geschrieben hat. Wechseln wir ins Neue Testament. Und wenn es ins Neue Testament geht, sticht eine Figur oder eine Person raus, und das ist der Lukas, der Verfasser vom gleichnamigen Evangelium und von der Apostelgeschichte. Er selber betitelt sich in der Apostelgeschichte 1, dass er ein genauer Chronist ist. Dass er ganz genau und säuberlich aufgelistet hat, was da alles passiert ist. Und ich erinnere wieder an die Fallhöhe, die ich vorher vorgelesen habe, mit 2. Timotheus 3,16. Der Lukas tut die Fallhöhe aufschrauben, weil er sagt, er ist ein genauer Chronist. Und mit dem Evangelium und mit der Apostelgeschichte schreibt er zwei sehr wichtige Berichte oder sehr wichtige Bücher von der Bibel. Völlig verständlich, dass man kritisch hinterfragt, hey, stimmt das? Bist du so genau, wie du das sagst? Eines, vieles haben wir auch gefunden gehabt. Etwas, was man nie gefunden hat, ist die sogenannte Volkszählung vom Quirinius. Man hat die schlicht nicht gefunden. Man hat gesagt, ja gut, dann hat es sie nie gegeben, man findet die schlicht nicht. Bis man die vor einem Zeitchen gefunden hat, die hat es gegeben, genau wie der Lukas das beschrieben hat. Oder im zweiten Punkt, der Prokonsul Gallio von der Provinz Achaia. Achaia, wenn es mir recht ist, ist südliches Griechenland, also Peloponnes, die Halbinsel im südlichen Griechenland. Man hat den nie gefunden, bis man wieder, ich glaube, ja Inschrift und Münzen gefunden hat, Himmel, der Gallio, der war ein Prokonsul, genau wie das der Lukas im Detail beschrieben hat. Und natürlich bedeutet das nicht, dass es immer noch viele offene Fragen gibt. Beispielsweise vom König Salomo, einer der grossen Könige, wo sein Reich von Israel extrem expandiert hat. Von dem gibt es gerade mal einen Fund, eine außerbiblische Quelle, dass es so gegeben hat, wie die Bibel sagt. Aber eben, ich glaube, die grösste Herausforderung für all die Forscher ist, weiterzusuchen, dass man es entweder belegen kann oder verneinen kann. Spannend noch zum Lukas, habe ich ein Zitat von William Ramsay gefunden. Er hat auch den Auftrag gehabt, er wollte aufzeigen, dass der Lukas eben seinen hohen Vorgaben nicht gerecht werden kann und dass da nicht alles stimmt oder gar nicht alles kann stimmen. Am Schluss von seinem Studium von Lukas hat er Folgendes zusammengefasst. Während Williams anfangs davon ausging, dass die Angaben in der Apostelgeschichte oft unzuverlässig waren, kam er im Rahmen seiner Forschung immer mehr zur Überzeugung, dass sie äußerst zuverlässig ist und äußerte Hochachtung vor dem Historiker Lukas. Er wollte widerlegen, dass das, was der Lukas sagt, gar nicht stimmen kann und ist dann zum gegenteiligen Punkt gekommen und äußert Hochachtung vor dem Lukas. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, zu den Prophetien. Es gibt über 3000 Prophetien in der Bibel. Aber keine Angst, ich will eine einzige fokussieren. Und zwar die Zerstörung von der Stadt Tyros, dem heutigen Libanon. Ich möchte zuerst gerade den Text lesen. Der Text steht im Hesekiel 26, Vers 3 und Vers 12. Darum sage ich, Gott der Herr, jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Tyros. Viele Völker lasse ich gegen dich heranrücken, unaufhaltsam wie Meereswogen. Sie zerstören deine Stadtmauern und reißen deine Türme ab. Ich fege das Erdreich weg, bis nur noch der nackte Fels aus dem Meer ragt. Die Feinde plündern deine Schätze und deine Handelsgüter. Sie brechen deine Mauern ab und reißen deine prächtigen Häuser nieder. Die Steine, die Balken und den ganzen Stutt werfen sie ins Meer. Also da die Prophetie, die du höchstwahrscheinlich noch nicht gekannt hast. Wir haben extra geschaut, dass wir einen nehmen, der eher unbekannter ist. Auf jeden Fall sticht raus, zwei Sachen stechen raus. Erstmal, die Stadt wird zerstört. Das lesen wir. Der Nebukadnezar, der König, hat Tyros 585 vor Christus erobert und teilzerstört. Knapp 50 Jahre später ist die Stadt, 538 vor Christus, ist die wieder zerstört worden und von den Persern erobert worden. Und wieder ein Zeitchen später ist schlussendlich dann vom Alexander dem Grossen, der grosse Eroberer, erobert worden. Jetzt aber der zweite Teil, der Vers 12. Wieso, dass man sie zerstört? Okay, ist zwar nicht cool, definitiv nicht, aber es war leider gang und gäbe damals. Wieso aber wirft man das Zeug ins Meer? Meine, was kann das Meer dafür? Wieso haben sie das Zeug ins Meer hineingeschmissen, die Steine, das Holz und all das Zeug? Bis man herausgefunden hat, allgemein, dass Tyros ist eine zweigeteilte Stadt gewesen. Es hat eine Stadt auf dem Festland und der gleichnamige Stadt oder ein Stadtteil, der draussen auf dem Meer war. Es war nur mehrere hundert Meter im Meer draussen gewesen, aber es war gleich auch am Meer gewesen. Und die Leute haben gewusst, der Alexander, da müssen wir flüchten. Sie haben die Stadt auf dem Land, also an der Küste, kampflos übergeben. Aber sind dann aber auf die Inseln übergegangen mit allen Schiffen, die sie hatten. Und haben gesagt, der Alexander ist nicht bekannt dafür, mit Schiff zu erobern, sondern immer auf dem Landweg. Wir sind sicher auf der Insel. Es ist zwar so nah, aber er hat kein Schiff. Er ist nicht interessiert an Schiff. Er ist immer auf dem Landweg, hat er erobert gehabt. Wir sind da safe. Dann hat er gesagt, nein, ich mache kein Schiff, ich komme nicht mit dem Schiff rüber. Sie haben tatsächlich mit den Trümmern von dieser Stadt ein Dampfboot bis zu dieser Insel, bis zu dieser Stadtinsel. Und so haben sie beide Städte erobern. Du kannst das nachlesen, in der Wikipedia, ich habe das wirklich auch nicht geglaubt. Vieles habe ich schon gewusst, was ich heute erzählt habe. Es sind teilweise bekannte Geschichten, aber das von Tyros habe ich so noch nie gehört, habe ich wirklich spektakulär gefunden. Und das ist einfach noch ein Beispiel dafür. Es waren sehr viele Zahlen. Es waren sehr viele Namen. Es waren sehr viele Beispiele. Ich möchte jetzt aber zum Abschluss beten, dass wirklich die Bibel für dich, das Studium der Bibel, süß wie Honig ist. Weil es geht nicht darum, irgendwo aufzuzeigen oder sogar zu bluffen, wie gut und stark das die Bibel ist. Ich glaube, die beste Beweislage nützt nichts, wenn es nicht neben deinem Kopf auch dein Herz erreicht und bewegt. Aber das fasziniert mich an der Bibel, das Zusammenspiel, dass es mein Herz erreichen kann und gleichzeitig auch meinen Kopf betrifft. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du es einfach mit dieser Bibel einen verbrieften Liebesbrief uns hinterlassen hast, wo wir dich suchen und finden können. Ich möchte dir danken, dass die Ziele unser Herz, aber auch unser Verstand anspricht. Das eine nicht das andere abspricht, im Gegenteil. Dass das zusammenkommt, dass sich das ergänzt. Ich möchte dich bitten, dass ich, aber jeder Einzelne, einfach wieder einen neuen Zugang zu diesem Buch findet. Dass wirklich das Studium von dieser Bibel nicht auch eine Pflichterfüllung ist oder eine Tradition, sondern etwas ist, das wie süß wie Honig ist, wo man sich freut, wo einem gelustet. Amen.
Herzlichen Dank, Alan, für die Predigt. Es ist mega eindrücklich, was für Fakten auch vorkommen, wenn man das mal so untersucht. Und es zeigt einfach einmal mehr, dass das Buch, die Bibel, einfach kein Zufall ist und dass wirklich eindrücklich ist, ja, wie Gott das alles im Griff hat und im Griff schon gehabt hat und noch weiter im Griff wird haben. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag, dass ich anzeigen kann, dass wir uns, so wie es aussehen, bald live sehen können. Weitere Infos dazu werden aber folgen. Der Alan hat es ja schon angetönt und ich freue mich darauf, sobald wie möglich euch wieder live von Auge zu Auge können anschauen können und nicht mehr durch die Kamera. Schöne Woche, sind gesegnet und bis gleich. Tschüss!